Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag ist uns ein Abschnitt aus Jesaja 29, Abvers 17, vorgegeben. Wohlan, heißt es da, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor, und beugen durch Lügen das Recht der Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen, sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen und die, welche murren, werden sich bekehren lassen. Amen. Liebe Gemeinde, vergangene Woche sah ich irgendwann einen Ausschnitt aus den Fernsehnachrichten mit Bildern vom indischen Subkontinent, wo in diesem Jahr der sommerliche Monsunregen, der kommt ja jedes Jahr, besonders fürchterliche Überschwemmungen auch angerichtet hat. Unter anderem wurde eine, vielleicht haben Sie es auch gesehen, eine kleine Videoaufnahme von einer kleinen Brücke über ein reißendes Wildwasser gezeigt, über die sich Menschen in Sicherheit brachten. Genau in dem Augenblick, als eine Frau mit einem Kind auf dem Arm sich ebenfalls retten wollte, fiel die Brücke in sich zusammen und die Frau mit ihrem Kind verschwand ohne jede Überlebenschance in dem tosenden Wassermassen. Elend, das zum Himmel schreit. Und macht man sich dann noch klar, dass die immer zahlreicheren Starkregen damit zusammenhängen, dass die wärmere Luft, die durch die von uns von Menschen gemachte Klimaveränderung entstanden ist, mehr Wasser binden und dann als Starkregen niedergehen lässt, dann werden solche Katastrophen in den Monsungebieten wie auch im Süden der USA noch bedrängender, weil ja wir die Hand damit im Spiel haben und unsere Sehnsucht nach der neuen heilen Welt Gottes bekommt neue Nahrung. Wie in unserem Abschnitt auch, wo umgekehrt karge und regenarme Landschaften zu Obstgärten und Waldgebieten werden sollen. Die Hoffnung auf Heilung und Erlösung kennzeichnet unseren Abschnitt. Und zwar in einem facettenreichen Bild. Deshalb möchte ich versuchen, in mehreren kleinen Punkten etwas von dem angesprochenen Reichtum der Hoffnung, die sich da ausspricht, sichtbar zu machen. Anfangen möchte ich, wie schon öfter, sage ich ausdrücklich, mit der Erinnerung, dass wir als Christen eine Hoffnung mit Grund haben. Eine Hoffnung mit Grund. Schöne Illusionen auf eine heile Welt helfen niemand. Sie lassen nur umso mehr enttäuschte Menschen zurück, wenn sich der Wunsch nicht erfüllt. Deshalb kann ich an diesem Punkt auch nicht vorbei. Während diese Worte vor 2700 Jahren wurden sie gesprochen, ohne dass sich seither in puncto Realisierung irgendetwas getan hätte, dann sollten wir sie tunlichst ad acta legen, schnell wie möglich vergessen. Seit aber Jesus tauben das Gehör und stummen die Sprache und blinden das Augenlicht wiedergab, hat sich in puncto Realisierung wirklich schon etwas getan. Auch wenn das damals besondere Hinweiszeichen auf seine Person als Messias waren, wissen wir seither zumindest, er kann dem Elend ein Ende setzen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und wenn er will, wird er auch die anderen Veränderungen herbeiführen, die noch ausstehen. Heute nur so viel zu unserer Hoffnung mit Grund. Sie liegt in dem begründet, was Jesus schon getan hat. Ein zweiter Punkt, der im Zusammenhang mit unserer Hoffnung angesprochen wird. Wir haben eine Hoffnung mit Ziel. Wie ich drauf komme, es ist doch ganz merkwürdig, was Jesaja im Auftrag Gottes ansagen muss. Hätte die Ansage nicht genügt, die Tauben werden hören. Aber es heißt, die Tauben werden hören, die Worte des Buches. Natürlich ist damit nichts anderes gemeint als das Wort Gottes. Genau darum geht es auch Jesus. Als er dem Blindgeborenen das Augenlicht schenkte, fragte er ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Und als der ehemals Blindgeborene zurückfragt, wer denn der Menschensohn sei, bekommt er zur Antwort: Du siehst ihn. Bisher warst du blind. Jetzt siehst du ihn, er steht vor dir. Und der mit dir redet, der ist. So können wir hier aus unserem Text und erst recht von Jesus Christus selber lernen, dass wir zuerst und vor allem eine Hoffnung mit Ziel zum Verbreiten haben. Menschen sollen dadurch eingeladen werden, das Buch der Bücher, die Bibel in die Hand zu nehmen, und den kennenzulernen, der in dem Mittelpunkt dieses Buches steht, Jesus Christus, und Heil an Leib und Seele finden. Es gibt so viele Möglichkeiten, an der Verbesserung der Welt mitzuarbeiten. Alles gut und schön, wenn das jemand tut. Wir Christen sollten uns auf die Hoffnung mit Ziel konzentrieren, wo Menschen Hilfe am Äußeren und auch am inneren Menschen erfahren, wo ihnen Rettung für Leib und Seele angeboten wird, Heil für Zeit und Ewigkeit. Dabei kommt es nicht einmal so sehr darauf an, auf welchem Weg Menschen diese Hilfe für Leib und Seele erfahren. Durch ein unerklärliches Wunder oder durch die natürlichen Gaben, die uns von Gott anvertraut sind. Mir ist da der blinde Pfarrer Dr. Joshua vor Augen, dem Gott seine Blindheit nicht einfach wieder weggenommen hat. Und trotzdem stand er schon so oft hier auf der Kanzel und hat aus dem Buch der Bücher in Blindenschrift vorgelesen, weil er zutiefst davon überzeugt ist, dass den Menschen nur für Zeit und Ewigkeit geholfen werden kann, wenn sie dieses Wort des Lebens hören. Deswegen Hoffnung mit Ziel, und da sind wir Christen am meisten gefragt. Ein dritter kleiner Punkt. Die Hoffnung in unserem Abschnitt ist deutlich Hoffnung für Beschämte. Ich meine das Wort beschämt, das auch in unserem Text vorkommt, in einem ganz umfassenden Sinn. Menschen, die ein Defizit an Leib oder Seele haben, die körperlich oder psychisch oder geistig krank oder behindert sind. Menschen, die am allgemeinen Leben nicht so teilnehmen können, weil sie in Schulden geraten oder arbeitslos geworden sind. Menschen, die auf ihrem Lebensweg gravierende Fehler gemacht haben, junge Menschen, die die aus irgendeinem Grund keinen Schulabschluss hinkriegen. Sie alle sind beschämte Menschen, weil sie zurückgesetzt sind und nicht können, was wir als fitte und gesunde und behütete für selbstverständlich halten. Da können sie nicht mit. Und deshalb liegt eine Last auch auf ihrer Seele. Ganz offensichtlich sind die so Beschämten die allerersten Adressaten der Hoffnung in unserem Abschnitt. Und wir tun gut daran, es Gott nachzutun, der zuallererst will, dass Elende sich wieder freuen können. Lesen Sie es nochmal nach. Elende sollen sich wieder freuen können. Und dass Menschen nicht mehr blass werden müssen in ihrer Scham vor anderen Menschen, wie es wörtlich in unserem Abschnitt heißt. Bert Brecht, der ja wohl dem christlichen Glauben eher ablehnend gegenüberstand, hat eine Geschichte weitergegeben, die den Sachverhalt wunderbar aufzeigt und die vielleicht der eine oder andere kennt. In einem heruntergekommenen Lokal in Amerika vertrieben sich an einem Weihnachtsabend ein paar Gäste die Zeit damit, sich Scherzgeschenke für die Anwesenden, möglichst übel gemeinte, auszudenken. Für einen Mann, der offensichtlich Respekt vor allem hatte, was mit der Polizei zu tun hat, dachten sie sich was ganz Besonderes aus. Aus einem alten Adressbuch rissen sie mit Erlaubnis des Wirts drei Seiten aus, auf denen lauter Polizeiwachen standen. Schlugen sie sorgfältig in eine Zeitung ein und überreichten das Paket dem besagten, verängstigten Menschen als Geschenk. Dieser nahm es zögernd in die Hand. Doch während er an der Schnur nestelte, fiel sein Blick auf das Zeitungspapier, das als Geschenkpapier hatte herhalten müssen. Was er dort las, veränderte seine Gesichtszüge von einem Augenblick zum anderen, vorher blass und verängstigt, jetzt mit einem Strahlen im Gesicht, wie wohl nie zuvor. Da lese ich eben in der Zeitung, dass die ganze Sache einfach schon lang aufgeklärt ist. Jedermann in Ohio weiß, dass ich mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hatte. Offensichtlich hatte er unter einer schweren Beschuldigung gestanden und in diesem Moment erfahren, dass sich alle Verdächtigungen gegen ihn in Luft aufgelöst hatten. Und dann schließt Bert Brecht seine Geschichte mit dem erstaunlichen Satz, dass dieses Zeitungsblatt nicht die Witzbolde im Lokal, sondern Gott ausgesucht hatte. Beschämte sollen aufatmen und sich freuen. Jeder für sich sollte ganz neu darüber nachdenken, wer in Heidelbach oder drumherum oder wo auch immer da mit einem beschwerten Herzen unterwegs ist, dass ich da mal einen Besuch mache, dass ich meine Hilfe anbiete oder der Person auch nur eine kleine Geste zukommen lasse, dass mir dieser Mensch lieb und wichtig ist, weil er Gott lieb und wichtig ist. Ein weiterer kleiner Punkt, der indirekt schon angesprochen ist. Hoffnung durch seine Kinder. Hoffnung durch seine Kinder. In unserem Abschnitt steht der merkwürdige Satz: Wenn sie sehen die Werke meiner Hände, seine Kinder. Wenn sie sehen die Werke meiner Hände, seine Kinder. Gemeint sind die Kinder Jakobs, also das Volk Israel, das ein Hoffnungszeichen auch für die anderen Völker ist. Und das ist ja auch wahr. Man kann Gottes Treue und Fürsorge wohl nirgendwo deutlicher erkennen, als in dem, wie Gott sein Minivolk Israel durch die Geschichte, durch alle Irrungen und Wirrungen, auch durch Schuld und Sünde in sich selbst verleugnender Liebe, so möchte ich mal sagen, da muss sich Gott verleugnen, hindurchgetragen hat. Aber wir dürfen diesen Satz ja auch auf uns Christen übertragen. Wenn sie uns, die Kinder Gottes in Heidelberg, sehen, was nehmen sie dann wahr? Ein Hoffnungszeichen auch für sich? Wenn sie uns, die Kinder Gottes in Heidelberg, sehen, was nehmen dann die Menschen wahr? Vor allem sollten sie auch ganz grundsätzlich eins wahrnehmen, dass alle seine Kinder auch in Heidelberg eine Familie bilden. Ist doch klar. Wie es sich für Kinder gehört, die zusammenhalten und alles dafür tun, um zusammen zu bleiben. Dieses Zeichen würde und wird auch wahrgenommen. Noch ein letztes ganz kurz. Ist Ihnen aufgefallen, dass unser Abschnitt eine Hoffnung mit Zeitansage ist? Eine Hoffnung mit Zeitansage. Bald heißt es da, gleich am Anfang, in Kürze, wird Gott an die Realisierung seiner guten Pläne gehen. Vielleicht hat uns das sogar irritiert, als wir das vorher gehört haben, weil der Text ja schon 2700 Jahre alt ist. Kann man dann sagen, in Kürze oder bald. Es hilft vielleicht wahrzunehmen, dass Gott verschiedene Uhren hat, die unterschiedlich gehen. Die Lebensuhr einer Biene, die wir den Nektar jetzt noch in den Sommertagen einsammeln sehen, hat er, wie ich mir mal erklären ließ, nur noch auf ein paar Tage eingestellt. Eine Biene, die Nektar einsammelt, ist kurz vor ihrem Ende. Und Gott ist ihr Schöpfer. Die Uhr eines Menschenlebens geht, wenn es hochkommt, 80 oder 90 Jahre. Sondern die unsere Lebensuhr eingestellt. Und damit ganz anders als seine Uhr mit seinem Volk Israel. Das sind ein paar hundert Jahre nicht viel. Und noch einmal ganz anders geht Gottes Welt- und Schöpfungsuhr. Das sind 1000 Jahre nicht viel. Und trotzdem steht sein Bald auf allen seinen Uhren. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieses Bald im Neuen Testament und auch bei unseren Liederdichtern etwas mit unseren Gebeten und mit unserer Fürbitte zu tun hat. Etwa, wo es um Menschen in besonderer Bedrängnis geht. Da sagt Jesus: Sollte Gott nicht recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, das ist das Gebet, und sollte es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, er wird ihnen recht schaffen in Kürze. Das ist das Bald wieder. Und der Liederdichter erzählt im Anschluss an Psalm 66 aus seiner eigenen Erfahrung: Rief ich ihn an mit meinem Munde, wenn Not von allen Seiten drang, so war oft zu derselben Stunde auf meiner Zunge ein Lobgesang. Da ist es bald wieder. Und auch Paul Gerhard spricht in Befiehl du deine Wege von der Wende zum Guten, da du's am mindesten gläubst. Plötzlich. Schnell. Ja, sogar im Blick auf seine Weltuhr gibt Gott die Zusage bald und verspricht sogar, Zeit wegzusparen. In Matthäus 24, 22 sagt Jesus, um der Auserwählten willen werden die Tage der Bedrängnis, nämlich vor dem Weltende, verkürzt. Verkürzt. Bald. Worauf ich hinaus will. Wir dürfen unter unserem Gebet für die Bedrängte, zu den bedrängten Menschen gehen, die uns aufs Herz gelegt sind, mit der Zusage unseres Abschnitts. Gott hat dich nicht vergessen, hab keine Angst, Gott wird dich schon bald neu seine Nähe und Fürsorge spüren und erfahren lassen. Er hat es unserer Fürbitte anvertraut. Er hat einen Plan für dich. Er weiß einen guten und gangbaren Weg, auch wenn du ihn heute noch nicht siehst. Welch ein Segen, wenn wir als solche Hoffnungsboten unter der Verheißung unseres Bibelworts auch im Blick auf das Bald unterwegs sind. Amen.